hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime, Richard Papik, Jakob Ilja und Sven Regener für den Podcast Narzissen und Kakteen, bei dem wir sozusagen jedes Mal über eine unserer Platten reden und über die Jahre, in denen wir sie aufgenommen haben und wie das damals war und so weiter und so fort. Muss man, glaube ich, jetzt bei der fünften Folge, die sich mit dem Live-Album Crime Pace beschäftigt, das wir 1990 veröffentlicht haben, gar nicht mehr so groß betonen. Wer bis hierhin gekommen ist, weiß, worum es geht. Ja, wir haben also 1990 ein Live-Album rausgebracht. Weiß eigentlich einer von uns noch warum? Das ist mal die erste Frage. Warum haben wir da plötzlich gerade ein Live-Album rausgebracht?
Ich glaube, es war so, in meiner Erinnerung ist es so, dass wir uns ein bisschen festgefahren hatten und das nicht weiter so stetig schön bergauf ging, wie es das am Anfang tat. Und dann waren wir am Überlegen, wie wir der Plattenfirma eine gute Möglichkeit für eine billige Platte geben konnten, um dann anschließend auf eine andere Sprache umzusatteln, was ja über die Jahre immer wieder mal angefragt worden war, glaube ich, von Tim Renner, was er gerne gehabt hätte. Und wir haben gesagt... Aber
wussten wir das schon? Wussten wir in dem Moment, wo wir... Also ich glaube, als erstes war ja... Wir wollten ja, irgendwas mussten wir, wollten wir nicht mehr. Wir wollten keine weitere, wir wollten in diesem Turnus, Platte, Tour, Proben, Komponieren, Platte, das wollten wir brechen. Wir wollten einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Trotzdem brauchten wir Geld und wollten auch irgendwas produzieren. Und eine Live-Platte hat sich dann einfach angeboten dafür.
Wollten wir das brechen? Also ich glaube, das, ja, es kann gut sein. Also wir haben beim letzten Mal bei der Ballad of Jimmy and Johnny, glaube ich, habe ich zumindest am Ende gesagt, dass für mich da sich ein paar Fragen stellten. Einmal, weil wir ein deutsches Lied hatten, nämlich Der Mann vom Gericht. Und zum anderen, weil ich merkte, wenn ich keine Liebeslieder im engeren Sinne schreibe, keine romantischen Liebeslieder, die man wirklich auf Englisch auch gut schreiben kann, auch als Deutscher, gar kein Problem, sondern eher so in Sozialreportagen von meinem oder unserem Leben erzähle in den Songs, dass es dann eigentlich irgendwie einem komisch vorkommt, dass man auf Englisch singt. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube auch, dass wir vom Erfolg her ein Problem hatten. Wir stagnierten ja sehr. Ja. Ne? Also das, wir hatten die Try to be Mensch hatte einen riesen Schritt nach vorne gemacht von 800 verkauften Platten von der Bay City Set zu 10.000 im ersten halben Jahr. Wir rechnen immer die ersten, aber mittlerweile haben die sich ganz oft verkauft. Aber damals ging es ja, ist ja ein kurzlebiges Geschäft, was verkauft man im ersten halben Jahr so. Und dann bei den anderen beiden ja auch. Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass wir uns schon sicher waren mit der deutschen Sprache, dass wir so weitermachen wollen, Richie, weil da hätten wir ja gleich damit angefangen. Hätte man ja nicht erst nicht so ein Live-Album machen müssen, oder?
Nee, ich glaube auch, dass wir uns noch nicht sicher waren. Also beim Recherchieren, was eigentlich los war in dieser Zeit, also Ende 89, 90, 91, habe ich nochmal festgestellt, dass wir eigentlich unglaublich viel Sachen gemacht haben, nur keine reguläre Platte aufgenommen.
Ich glaube, das war eine unglaublich aktive Zeit.
Ja, Wahnsinn, ja.
Das ging nämlich einmal damit los. Ich habe versucht, das chronologisch auf Reihe zu bekommen. Das geht alles tipsy-topsy umeinander und drunter und drüber bei mir im Kopf. Und ich habe ein bisschen hinterher recherchiert. Und das ist wirklich schwierig. Ich weiß zum Beispiel, was ich gar nicht ganz vergessen hatte. Wir hatten die Ballad of Jimmy and Johnny ja im März, April 89 aufgenommen, ja. Und waren dann aber rauskamen, tat die erst im August 89. Also ziemlich spät in dem Jahr. Wir müssen dann irgendwie eine Tournee gemacht haben. Wann wir die gemacht haben, weiß ich nicht mehr genau.
Weil ich sehe hier, also ich habe auch noch mal recherchiert, weil es auch, weil ich gemerkt habe, es sind so viele Sachen, dass ich die nicht geordnet kriege. Und wir haben, wenn ich mich nicht täusche, das Kurt Weill Festival im September 89 gemacht.
Das war im September 1989.
Also wann haben wir denn die Tour gemacht für Jimmy and Johnny?
Ich glaube, die war später. Ich glaube, die war im Oktober, oder?
Richard? Ich denke, dass es bei der Tour von der Jimmy and Johnny kam die Anfrage für dieses Kurt Weill für dieses Festival.
Aber dann hätten wir
und
das.
Wir haben dann euphorisiert und leicht angetrunken gesagt, klar, machen wir und so weiter.
Kann nicht sein. Wir haben ja Ende bei der Tour zur Ballad of Jimmy and Johnny. Die kam ja erst Ende August raus und im September war schon das Festival.
Stimmt.
Ich meine, dass wir im Februar, das habe ich auch noch rausgefunden, im Februar 89, da hat mir jemand nämlich eine Bootleg-Aufnahme von geschickt, im Februar 89 haben wir in Genf das erste Mal gespielt, im Palladium.
Ja.
Und da glaube ich, sind die auf uns aufmerksam geworden.
Ah, das kann sein.
Weil, um das mal ganz kurz die Kurt Weil-Sache aufzuklären für den Hörer, wurden damals eingeladen für ein Festival, das hieß Festival de la Bâtie. Das ist zwar in Genf.
Und in Fribourg.
Und in Fribourg auch? Haben wir da zweimal gespielt, ne?
Ja, zweimal gespielt, ja.
Okay, in Fribourg in der Schweiz.
Ja.
Und das, also im französischsprachigen Teil der Schweiz. Und das hieß Hommage à Kurt Weil. Und ich glaube, die haben uns im Februar gesehen und haben gedacht, die laden wir noch mit ein. Die immer, wer immer das kuratiert hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Und das war eigentlich Hommage an Kurt Weil, eben nicht Bert Brecht, sondern Kurt Weil. Und wir waren also dann gefordert, irgendwie Kurt Weil-Songs in irgendeiner Weise oder irgendwas mit Kurt Weil zu machen, auf Kurt Weil bezogen. Und das sozusagen kam relativ kurz, nachdem die Platte rauskam. Aber wie gesagt, aufgenommen war sie natürlich schon lange. Also haben wir uns wahrscheinlich in dem Sommer damit beschäftigt, wie man das macht und was man spielt. Und das war deshalb interessant, glaube ich, weil, zur deutschen Sprache nochmal, wir auch dann sicher noch nicht sicher waren, dass wir weiter in Deutsch machen in Zukunft. Aber es war klar, dass wir diese Kurt Weil, Bert Brecht Songs, wenn sie es denn auf deutschsprachig waren, also wie aus der Drei-Groschen-Oper oder Happy End oder so, dass wir die auf Deutsch machen. Weil man hätte die auch auf Englisch machen können. So wie David Bowie zum Beispiel mit dem Alabama-Song, der ja auch zum Teil auf Englisch ist.
Original,
ne? Also, ja, aber, ja, der auf Englisch ist, genau, richtig. Aber es gibt von, auch Mackie Messer, gibt's von Louis Armstrong und sonst wie, gibt's ja jede Menge, Versionen auf Englisch zum Beispiel, der Mac the Knife-Song, ne? Also wir hätten die alle auf Englisch machen können, wir hatten uns aber entschieden, das auf Deutsch zu machen. Und glaube ich, weil ich mit der Mann vom Gericht Blut geleckt hatte und weil ich sowieso ein großer Bertolt Brecht Songtext-Fan immer war. Weil ich da überhaupt kein Problem gesehen habe.
Ja, und weil wir auch nicht versucht haben, Kabarett oder Theatermusik zu machen, sondern das mit unseren stilistischen Mitteln. Und das war ja ein Teil auch, sagen wir mal, der Herausforderung, aber auch des Spaßes an dem Ganzen, dass es halt nicht klang wie in einer Theateraufführung, sondern diesen Rock'n'Roll-Charme hatte und wir festgestellt haben, oh, das funktioniert ganz gut.
Aber ja, es hat uns nicht angesprungen, es funktionierte zuerst überhaupt nicht gut, erinnere ich mich. Am Anfang waren wir ganz schön verzweifelt sogar schon fast, weil es teilweise gruselig klang, wie, was weiß ich, Pudis, die sonst wie. Und wir haben dann noch einen Punkt gesucht, wo wir den Stil irgendwie nochmal brechen und das eben nicht wie eine Rock'n'Roll-Band spielen, sondern ich habe dann, was weiß ich, die großen Q-Tips in die Hand genommen und du hast nur auf einer Seite gespielt oder so. Also ich erinnere mich an Schwierigkeiten, die wir anfangs hatten.
Ja, das war bei den Stücken, die so, die also Mackie Messer, so die Klassiker, ne? Ich glaube, das haben wir komplett dekonstruiert. Da ist ja kaum noch was geblieben. Also
dem fast haben wir einiges angetan, dem Lied.
Ja, aber zum Beispiel das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens ist eigentlich, hätte man auf der zweiten Platte von der Musik her so verorten können. Ja, ne?
Das ist vor allen Dingen sogar sehr ähnlich wie bei Battle of Jimmy and Johnny, Don't You Ever Come Back, weil das
zum
mit
Beispiel,
dieser untergestimmten E-Seite ist, wo man dann dieses D-Dur so zu tief und diese Art Bo Diddley, aber einen sehr langsamen, so einen Zeitlupe Bo Diddley-Rhythmus spielt und dazu das dann singt. Aber ich glaube ja, dass das Entscheidende war, da hast du nicht ganz unrecht. Es müffelte nach Progrock, wenn man diese Kurt Weil-Sachen mit ihrer Harmonik und so mit diesem Instrumentarium spielte. Das war ja ein großes Problem. Ich wusste ja auch, ich hatte mich ja in meinem Studium und so viel mit Kurt Weil beschäftigt. Ich wusste ja, dass ihm auch ganz wichtig war, wie das instrumentiert war. Wir waren eigentlich nie gedacht dafür, dass das irgendwelche Rocker irgendwann mal runterschrubbeln, sondern es war eigentlich gedacht, dass wir genau so wie das gemacht, genauso instrumentiert sein sollen.
Vor allen Dingen, dass die Rocker die Hälfte der Akkorde weglassen.
Ja,
bei manchen Stücken, ne?
Das ist ja noch gut. Das ist ja noch, wenn man die dann wenigstens weglässt. Aber wenn man mit der Gitarre brav, so wie von der Musikschule oder so, die das alles dann spielt, dann klingt das ja noch mehr nach Progrock und, oder, wo du sagst, Pudis oder so auch. Also anspruchsvolle Rockmusik, wo es ja dann ganz aufhört.
Das meinte ich, als ich Pudis sagte, genau. Anspruchsvolle Rockmusik.
Ja, jetzt lassen wir mal die Pudis raus hier. Das P-Wort wollen wir gar nicht hören. Aber, ich hatte jedenfalls das Problem auch, Jakob. Also bei manchen Liedern ging das, also weil das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens hat auch ganz simple Akkorde. Wir sind ja die 2-3-Akkorde-Band immer gewesen und sind wir eigentlich heute noch. Von der ganzen Idee her. Also weil das Problem ist ja plötzlich diese ganzen Akkordwechsel und so, was machen wir jetzt? Kommt ja auch viel vom Jazz her bei Kurt Weil, das ist also auch diese ganze Harmonik. Und man im Grunde genommen das auf seinen Kern so reduziert hat. Und das ging auch nur bei wenigen Stücken. Es gab viele Stücke, die wir nicht gespielt haben, die wir gern gespielt hätten. Und ich weiß, dass es am Ende die magische Zahl 7 war. Und die Frage ist, welche hatten wir?
Ruf
aus der Gruft, da haben wir
Instrumental
draus gemacht. Klingt ein bisschen wie im Shawarma-Imbiss, die Musik ist geil. Das ist irgendwie noch auf der B-Seite von Satellite Town drauf gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es im Stream ist, müsste man mal gucken, aber es wäre echt geil. Ja. Mhm. Dann hatten wir Surabaya, Johnny.
Ja. Die von der Unzulänglichkeit des Menschen.
Menschlichen Strebens, genau.
Mackie Messer,
den September-Song.
September-Song,
was ja ein englisches Lied ist, also was ja in seiner amerikanischen Zeit für ein Musical geschrieben hat.
Jetzt wieder die Seeräuber-Jenny.
Und das Lied vom Branntweinhändler.
Ah.
Hinter Gläsern an dem Schanktisch mit den schweren Liedern, Lippen violett und so weiter. Geil.
Opener im Quartier Latin Konzert.
Ja, genau. Das haben wir dann auch ein paar. Wir konnten die alle auch ganz gut live spielen. Es war nicht schlecht. Also, es war echt okay. Also, die 7 waren okay. Und den Rest hatten wir, glaube ich, mit eigenen Songs aufgefüllt. Ne? Sowas wie Battle of Jimmy and Johnny und so Sachen, die eigentlich, wo man zeigte, wo man selber eigentlich so
Bezüge hatte.
Vom Balladesken den Bezug hatte. Das war eigentlich auch ein guter Ansatz. Ja. Das war ein ganz wichtiges Festival für uns, glaube ich. Also für mich war das wichtig, weil ich da nochmal richtig, also die Entscheidung dann auch richtig fand, dass ich eben so, das auf Deutsch sang. Und dann haben wir noch andere Musiker kennengelernt.
Genau, für dich war es ja auch wichtig, weil du die Soldat in Connu kennengelernt hast.
Ja, du hast dich mit den Young Gods angefreundet.
Das sind auch Verbindungen gewesen, die dann auch über lange, lange Zeit bestanden haben.
Ja, bei mir bis heute. Also da sind Freunde da gewesen. Ich habe mit denen dann mehrere Platten als Produzent produziert. Und ich habe mit denen zusammen Songs geschrieben. Manche von denen sind so auch bei den Elements wieder reingekommen. Da ging einiges. Ne? Und bei dir mit den Young Gods, also mit dem
Alain,
das war ja auch ein dickes Ding. Ne?
Genau, lange Freundschaft und hat sich oft gesehen. Und ich habe auch nochmal recherchiert. Wir haben tatsächlich, wir haben ja im November, Dezember nach 89 nach der dem Konzert auf dem Waldfestival dann eine Single rausgebracht. A-Seite Satellite Town, B-Seite das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Und beim letzten Podcast hast du ja noch gesagt, Tricksstudio, Ende 89, Maueröffnung. Und dann habe ich noch mal ein bisschen tiefer geguckt und habe gesehen, wir haben auch noch 12-Inch gemacht und da war dann noch auf der B-Seite auch noch das Ruf aus der Gruft.
Genau, Ruf aus der Gruft. Ich habe hier auch noch die 12-Inch. Ich weiß nicht, ob es im Stream ist, aber das ist wirklich eine tolle Version.
Ja? Aber was ich mich gefragt habe, ist, war das dann die Single-Veröffentlichung zur Platte?
Nee, auf die Battle of Jimmy and Johnny noch kurz, der erste Single, das war schon eine Nachveröffentlichung. Die erste Single war Battle of Jimmy and Johnny, das Lied. Und dann haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Single, also die klassische zweite Single, und die sollte dann eben irgendwann so zu Weihnachten kommen, also zu Anfang Dezember. Und darum waren wir Anfang November nochmal im Studio, und zwar am 10. November, einen Tag nach dem Mauerfall. Und weil das ist der nächste wichtige Punkt. Wir hatten also das Kurt-Weill-Festival gemacht und dann fiel die Mauer. Ja, also Knall auf Fall. Wo wart ihr, als die Mauer gefallen ist? Richie, wo warst du, als die Mauer gefallen ist?
Bei Jakob in der Wohnung im Bett, in der Palaststraße 9. Ich habe es im Fernsehen, wir haben durch Zufall, ach, du hast angerufen. Wir sind gerade über die Mauer gesprungen und laufen jetzt unter den Linden in die Stadt. Kommst du auch? Und ich lag gerade gemütlich im Bett und habe gesagt, oh nee, ich guck das im Fernsehen.
Hast du damals in der Pallerstraße gewohnt?
Ganz kurz mal. Das war
bist du irgendwo rausgeflogen oder so?
Nee, ich kriegte Zuwachs in Berlin und wir hatten zuerst nicht sofort eine Wohnung gefunden und die wohnte bei dir in der Pallerstraße.
Genau, und ich war tatsächlich am Brandenburger Tor und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin über die Mauer geklettert und dann gab es einen Moment des Erschreckens, weil die Grippos da natürlich noch standen in Reihe mit MGs und im Dunkeln so. Und dann habe ich mich so umgeguckt und habe mich umgeguckt und habe aus Journalisten aus aller Welt gesehen, die alle über die Mauer gesprungen sind und durchs Brandenburger Tor gelaufen sind. Und dann dachte ich, das kann jetzt hier, das wird gut ausgehen, da passiert jetzt nichts. Und so war es dann auch. Und ich muss sagen, das war ein ziemlich beeindruckender Moment. Das war immer so, wie soll man sagen, so ein Klischee auch, ne? Der Mauerfall, wo warst du, ne? Bla 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 und so, aber es ändert nichts daran, dass es wirklich ein unglaublicher Moment gewesen ist, weil man das ja man konnte es im Grunde genommen gar nicht glauben, es war irreal.
Ja, ich, ja? War surreal. Der, ich war in der Madonna, in Madonna, die Kneipe in der Wiener Straße, die übrigens mehrmals auf diesen Platten gedankt wurde, habe ich gesehen. Überall, ja, wo die Kresse, danke an die Madonna-Crew, weil wir da auch ein Bier da umsonst bekamen. Ich war jemals in Madonna mit meiner damaligen Freundin und wir waren so am Saufen, voll Herr Lehmann-mäßig, kam einer rein, so, ey, die Mauer ist offen. Ich so, ah, die Mauer ist offen, was weiß ich jetzt? Einfach so weitergesoffen und dann später dann doch noch mal geguckt an der Oberbaumbrücke und da kamen die dann alle schon rüber. Mhm. Da war eigentlich schon das große Abklatschen schon vorbei. Und die strömten einfach nur noch rüber, die Leute. Das war schon geil. Und ja, das war der Mauerfall. Und am nächsten Morgen eilte ich dann mit Kater ins Trickstudio, um das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Schreibens aufzunehmen. Ne? Was ich finde, was diese Aufnahme hier auch mit reingehört in die auf die Playlist für diese Podcast-Folge, weil das eigentlich unmittelbar zusammenhängt. Mhm. Denn auf dem Live-Album Crying Pace ist dann ja auch das Surabaya Johnny erschienen. Die eigentliche Idee, wann die aufkam für das Album, weiß ich nicht mehr. Das muss ungefähr um die Zeit gewesen sein. Und ich meine, dass das Veto dahinter stand. Also hier ist es, dass wir auf Veto schieben, aber die Wahrheit ist, Veto hatte die Idee und die fanden wir alle gut, weil, wie du selber sagtest, Richie, wir waren uns nicht sicher. Du wolltest vielleicht damals eh schon gedacht, wir machen das auf Deutsch weiter, weil Der Mann vom Gericht war echt ein tolles Lied und wenn das geht und dann auch noch diese. Und aber ich war mir nicht sicher, ob ich das kann. Ne? Also so eine ganze Platte, alle Songs auf Deutsch schreiben. Du warst dir, glaube ich, auch nicht sicher, weil wir hatten uns mit englischsprachiger Musik eine zwar nicht jetzt mega große, aber doch so solide Fangemeinde erspielt. Wir waren auf Tournee gewesen, wir wurden nach Genf eingeladen, wir waren überall so. Wir hatten in Ungarn gespielt, wir spielten dann auch da nochmal in Ungarn nach dem Mauerfall. Mit dem Goethe-Institut kamen wir nochmal nach Budapest. Wir wurden relativ bald nach dem Mauerfall auch nach in den Osten eingeladen. Weiß ich, wir können euch ja noch erinnern, Michael Tudica und ja, Rudi.
Philipp
von
Gérard,
der,
dieses,
Philippe Gérard Philippe, Jugendclub Gérard Philippe, genau. Ein Trepto. Das waren, der hieß Jörg Tudica und der andere hieß Rudi, da habe ich den Nachnamen vergessen, die waren von der Konzert- und Gastspieldirektion Cottbus. Und da war ich in die Mauer gefallen und die sagten, ja, jetzt geht's aber los hier. Und dann musste ich noch mit denen zur Künstleragentur der DDR aber keine Texte mehr vorlegen, was man ja vorher mal machen musste. Wir hatten ja schon mal im Osten gespielt, um es mal ganz kurz anzusprechen.
Stimmt, 1987. Wir hatten in der Erziehungskirche gespielt. Genau.
Genau, wo es, und zwar zweimal, und das war nicht offiziell. Das war nicht mit der Künstleragentur der DDR. Wir haben nicht irgendwie unsere Texte vorlegen müssen zur Genehmigung und so ein Scheiß und das Programm, sondern das war, hieß Andacht mit Musik in der Zionskirche. Und da hatte der Pastor die einfach aufgelassen und veranstaltet wurde das von Silvio Meyer.
Genau, von der Umweltbibliothek.
Von der Umwelt. Ja. Und über die Umweltbibliothek, das war unsere Backstage gewesen. Und beim zweiten Mal gab es einen Skinhead-Überfall auf dieses Ding. Das ist alles schon tausendmal dokumentiert. Da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Aber wir waren eine Größe im Osten und man kannte uns. Also einmal
genau, durch, das hatte sich natürlich rumgesprochen nach dem Konzert. Also das unglücklich wie dieser Überfall war, so sehr war das halt auch ein Ereignis, was die Runde gemacht hat. Und damit waren verbunden natürlich auch die Bands, die da gespielt haben.
Ja, im Westen komischerweise nicht.
Nee, zum Glück nicht, weil sonst wäre man so ein Aushängeschild gewesen für, keine Ahnung, der freiheitliche Gedanke, der da zündet im Ohr, der ganze Quatsch.
Aber eher das Erstaunen, das ist eben so eine große rechtsradikale Szene im DDR Ost-Berlin, also im Sozialismus gab. Das war der große Schock.
Das gab's schon, da gab es schon Nachrichten drüber, weil es war der erste Prozess überhaupt gegen Neonazis in der DDR. Aber wir waren da draußen und haben auch keinen Wert darauf gelegt in irgendeiner Form.
Wir wollten nicht als Experten, vor allem, weil wir gar nichts richtig mitbekommen hatten. Wir waren ja nur Zaungäste von diesem ganzen Scheiß. Aber das war ja da schon so, dass bei den zwei Konzerten, das erste waren 200 Leute und beim zweiten war die Kirche so überfüllt, dass man heute noch froh sein kann, dass da keiner draufgegangen ist bei diesem Überfall, weil da waren, glaube ich, 1200 Leute oder so, die hingen im Kreuz und auf der Kanzel und dass da nichts runtergekommen ist. Es war irre. Und also das heißt, dass also schon das erste Konzert ohne diesen ganzen Skinhead-Überfall Klimbim, war schon eins, was uns so also Riesenruf im Osten irgendwie so verschärfte, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch Kassetten kursierten, das haben wir dann auch mitbekommen, oder eben im SFB, das ja auch gespielt wurde, die Musik.
Von ich glaube auch, einen gewissen Status hatte die Band schon vorher. Also man fand, es gab schon Kreise in Ostberlin, die Band gut fanden. Wahrscheinlich durchs Radio SFB oder was du sagst.
Ja.
Und
naja, vor allem, es war auch so, dass wir dann später feststellten, dass wir auch kein Ost-West-Gefälle hatten. viele Westbands, also gerade diese Hamburger Bands dann später und so, da kommen wir vielleicht in den 90ern, wenn wir richtig in den 90ern landen, nochmal zu, gab es wirklich so ein Ost-West-Gefälle. Dass man also, was ich, in Hamburg oder in Stuttgart deutlich mehr Zuschauer hatte als zum Beispiel in Dresden oder in Leipzig oder so. Ja, das war bei uns nicht so.
Und es war auch bei diesem ersten Konzert in Philippe de Gérard auch schon zu merken.
Ja, Jugendclub Gérard Philippe in Treptow, ja. direkt hinter, sozusagen am Ende vom Görlitzer Bahnhofpark, wenn man da sozusagen weiterging über so eine Brücke, kann man...
Sind wir durch die Quietschetür an der Mauer gegangen, eine quietschende Eisentür, das war absolut surreal.
Da war noch nicht richtig aufgemacht, ne? So am Ende der Schlesischen Straße. Und plötzlich war das eine andere Welt. Ich meine, das haben wir ja auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, man hat es in dem Moment erstmal nicht so gemerkt, glaube ich. Erst im Nachhinein, wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass das für ein Bruch gewesen ist. Also zum Beispiel die Schlesische Straße, wo das Tritonus Tonstudio ist, in dem wir ja eine sehr lange gemeinsame Geschichte damals schon hatten. Das war eine Straße, die war wie in einem verlassenen Dorf in Mexiko. Ja. Da spielten irgendwie tagsüber kleine Kinder auf der Straße. Ja. Weil am Ende war die Mauer und da war Schluss. Und heute ist das sowas wie eine Autobahn, da kommst du gar nicht mehr rüber. Ja, die ganze Stadt hat sich ja total verändert. Aber das haben wir natürlich als sukzessive Sache erst nach und nach begriffen. Also spielten wir mit der KGD Cottbus. Wir haben noch mehr Gigs gemacht, ne, damals, Anfang 1990, im Januar. Wir waren in Halle in der Easy Schorre.
In Potsdam.
In Potsdam im Lindenpark. Und in Magdeburg waren wir auch.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr.
In Magdeburg hatten wir uns auf ZMO, oder wie das hieß, hatten wir uns auf der Rückfahrt verfahren, weil die Schilder Transit West-Berlin
abmontiert
waren.
Stimmt. Und dann war das so, dann war man eigentlich relativ sicher, dass es hier lang geht. Und das wurde dann wirklich lang.
Wir sind über Spandau.
Stunden hat das dann gedauert, bis wir in der Stadt wieder waren.
Über Spandau reingefahren.
Das war aber später hat man auch festgestellt, dass das fast allen so ging. Weil die Schilder, wie du gerade sagtest, die waren entweder nicht mehr da oder die verwiesen auf andere Strecken. Und selbst also Leuten, Berliner, die diese Strecke x-mal gefahren sind, ist das immer wieder passiert, ja, ganz abgesehen von Leuten aus Westdeutschland, die haben ewig gebraucht,
ja, klar,
bis sie in Berlin waren. Ja.
Das war schon stark, das war also plötzlich so eine neue Welt. Also man musste dann auch nicht mehr, aber das war nicht der entscheidende Punkt. Wir wurden dann ja später oft gefragt, haben dann gesagt, wir machen aber jetzt erstmal ein Live-Album. Also sozusagen, von heute aus gesehen ist dieses Jahr so verdichtet gewesen, 89, 90, so eine verdichtete Zeit, wo so viel passierte, ja. Ich hätte auch gar nicht gesehen, dass wir uns da einfach hinsetzen und einfach so in Ruhe Songs schreiben wie immer. Weißt du? Vor allem war so aufgewühlt, ne? Und dann gingen wir aber auf diese Live-Album-Tour.
Genau, die war im Februar, März.
Februar, März 1990, genau. Und 6 Monate später kam das erst raus. Das kam erst im August 1990 raus, das Album.
Genau, und ich weiß, das war ja dann doch relativ Aufwand. Das war eine Tour, wo wir also auch die Mikrofonierung, wir haben die gesplittet, wir mussten ja ein Pult mitnehmen für die Aufnahmen, wir mussten ein Aufnahmegerät mitnehmen. Wir haben Dave mitgenommen, damit er die Sachen aufnimmt. Also es war relativ aufwendig, ne? Soundcheck, all diese Sachen. Es war immer alles gleich doppelt dreifach. Ja,
ja, das war das Interessante. Also Dave hat ja hatte eine 16-Spur-Maschine, hatten wir dabei. Also das ganze Ding musste auf 16 Spuren. Mehr ging nicht. Und es gab damals noch keine, es gab sicher auch digitale Aufnahmegeräte, aber die waren unfassbar teuer und nirgendwo zu finden. Also das gab es damals in dem Sinne so noch nicht, nicht für solche Zwecke.
Also kein Mehrspurverfahren, also klar, Stereo DAT gab es, ne? Glaube ich, ja, schon. Gut,
aber dann musst du halt gleich runtermischen und das war's.
Ja,
dann,
genau. Ne? Aber für unsere Zwecke ging eigentlich nur Band. Ne?
Und Dave hat es eigentlich ganz ähnlich gemacht, wie er jetzt neulich bei der letzten Live-Platte, bei der Live im Tempodrom ja auch. Also er hat die Sachen aufgenommen und auch den Raum aufgenommen, ist ja klar. So dass man also den Raum dazu mischen kann und dass man auch beim Mischen guckt, dass man ungefähr denselben Sound hat, wie er in dem Raum auch war. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also 2 Spuren waren für den Raum reserviert und dann waren wir halt zu viert unterwegs. Wir haben halt zu viert gespielt und Dave saß immer hinten im Kabuff, das waren ja so relativ kleine Venues, da gab es immer so eine Mini-Backstage, da saß Dave immer in irgendwelchen Kabuffen an diesem kleinen Mischpult und mischte das so, dass es eben vom Pegel her vernünftig auf die Bandmaschine kam. Ne?
Ja, ich schätze mal, dass er ziemlich gelitten hat, weil wir teilweise ja nicht so gut gespielt haben und ich erinnere mich an einen Moment, wo er auf die Bühne kam, zwischen zwei Stücken und irgendwie nur kurz sagen wollte, super, stimmt kurz nach. Und gab gleich einen Anpfiff von Veto. Die anderen waren, glaube ich, auch nicht so begeistert davon. Wir haben einfach, also ich glaube, wir haben nicht ganz verstanden, weil wir dachten, hey, der, das ist unsere Performance hier, ne? Was will der denn? Und was er wollte, das haben wir dann gesehen, als wir die, ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen da, 20, 25,
20. Wir hatten 40 Tapes.
Wir die pro, dann sortiert
wir hatten,
haben.
Wir hatten pro Gig zwei so Tapes, das waren Halbzoll-Tapes, weil das war eine Halbzoll-16-Spur-Maschine. Und auf jedem Tape waren irgendwie, weil es mit 15 Ips gelaufen ist, waren glaube ich 45 ja. Minuten drauf, also dann hatten wir so 40 Tapes, die mussten wir dann durchhören. Ja, aber ich glaube, dass der, nein, ja, ich glaube, Jakob, wir waren nicht schlecht, wir waren gut auf der Tournee. Wir waren auch nicht so verstimmt und selbst wenn es mal verstimmt ist, finde ich das bei der Art von Musik, wie wir da gespielt haben und wie wir auch gespielt haben, auch nicht so schlimm. Und das größte Problem war, dass wir keinen Backliner mitgenommen hatten. Wir hatten einen Lichtmann dabei, wir hatten einen Monitormixer dabei, wir hatten einen Front-of-House-Mixer dabei und wir hatten aber keinen Backliner dabei.
Günni Schwob war aber eingetragen, auch als Backliner. Also der musste hier und da, glaube ich, der ja, war damals ein bisschen Best Boy.
Günther Schwob kann aber nur ins Spiel, wenn wir eine Saite zerrissen haben. Was mir vor allem dauernd passiert ist, ich habe dauernd Saiten zerrissen damals. Und klar, bei den Gitarren ist es ja so, wenn eine Saite zerreißt, dann verbiegt sich der Hals, dann ist der Druck, der Zug auf dem Hals anders.
Die Gesamtstimmung.
Und das gesamte, die ganze Stimmung geht zustande. Bei den einen Gitarren mehr, bei den anderen weniger, aber grundsätzlich immer. Ne? Und deshalb war das eigentlich, sind deshalb schon wegen meiner zerrissenen Saiten viele Aufnahmen einfach nichts geworden.
Ja, also beim Durchhören, ich erinnere mich, ich habe relativ viel gehört und ich erinnere mich auch nochmal daran, dass es oft so war, du hörst, ich hab, hörst 4, 5 Takte und denkst, ah, oh,
wird langsam
voller, schneller. Totaler Schnitzer oder nee, das, also wenn es gleich schon so anfängt. Und ich habe den Eindruck eigentlich, dass die, ich habe mir das ja nochmal angehört, die Platte, ich finde es eine gute Platte geworden, die hat echt, also ist auch super gespielt und alles. Aber ich erinnere mich, dass das die 12 Stücke waren, die übrig blieben, wo man sagte, das sind aus den jeweiligen Orten, Dornbirn, Genf, Berlin etc., das sind die Stücke, die man nehmen kann. Und das war echt viel Schwund dabei.
Naja, da gibt es da zwei Sachen zu bedenken. Also einmal gibt es zu bedenken, dass wir eigentlich nur 10 Stücke genommen haben. Dass es 12 sind heute, wenn du das heute siehst, liegt nur daran, dass diese bescheuerten 2 Bonustracks noch auf die CD sollten. Eigentlich wollten wir nur 10 Stücke. So. Auf der LP sind nur 10.
Deswegen haben die auch keine Referenz in den...
Ja. Der hört das nämlich bei auf der CD, auf der LP hört das nämlich bei Nervous and Blue auf. 10 Stücke. Sonst hätte das gar nicht, das sind 53 Minuten auf der CD, das hätte auf die LP gar nicht draufgepasst. Ja. Ja. Und ich finde auch, dass die Songs so, also die als Album ist das runder, wenn das bei Nervous and Blue aufhört. Ich muss generell sagen, dass die ganze Idee dieser Bonustracks, ja, die man machte, um die CD im Verkauf nach vorne zu bringen, die nämlich auch 1989 immer noch relativ schleppend verlief, also so bei 15% Marktanteil waren die da vielleicht. Das hat sich dann in 1-2 Jahren total gedreht. Aber da waren sie noch gerade so ziemlich unterrepräsentiert, dass man das also machte. Ne? Stell dir vor, du hast die Ziggy Stardust-Platte von David Bowie, dann sind hinten noch zweimal so Daddy Daddy dran geklebt, nur damit es ein Bonustrack gibt. Das ist im Grunde genommen totale Banausenmist, ja. Und da hat sich, hier zeigt sich das ein bisschen, weil ich, das sind zwar gute Aufnahmen da hinten noch, das sind, glaube ich, Satellite Town und 405, sind gute Aufnahmen, aber die so da gar nicht reinpassen. Wenn man sie woanders vielleicht hingebracht hätte, das sind schon gute Aufnahmen. Aber da sieht man mal ein bisschen, also das wir brauchten eigentlich nur 10. Wir hatten eigentlich auch nur mit 10 gerechnet. Aber ja, das ist die Frage. Ist die Auswahl nur aus der Not geboren oder wollten wir diese 10 Songs machen? Weil wir haben ja durchaus ein Programm gespielt, was aus allen Langspielplatten Songs dabei hatte. Und wir wollten, glaube ich, auch von jeder LP, so ein bisschen wie so bei so einer Best-of-Geschichte, was dabei haben. Also von der ersten ist auf jeden Fall Moonlight dabei. Ne?
Ja, aus der Not geboren würde ich jetzt nicht so sagen. Das klingt ein bisschen hart, weil, wie du sagst, also so schlecht waren wir auch damals schon nicht. Nein. Aber es war halt anstrengend, diese ganzen Tapes durchzuhören und zu sagen, rauszufinden, ist diese Version jetzt besser als diese oder warum ist es so? Also, das war halt, also ich
weiß. Ja, und dann gibt es so Fehler, die live überhaupt nicht auffallen, die aber bei einer Platte total nerven.
Ne? Ja. Hm.
Also Beispiel. Trompetenfehler zum Beispiel. Also ich habe viel getrunken, aber so, das ist für Trompetespielen nicht optimal. Dann durchaus auch mal verblasen. Das macht live eigentlich gar nichts, ja, in so einem Club und so. Das ist wurscht.
Nee, weil es ja nur ein Moment ist, der sofort wieder weg ist. Ja,
eben, und das kannst du dann, aber wenn du das immer wieder hören kannst, auf so einer Playlist, oh. Dasselbe betrifft Soli zum Beispiel von dir, ne, wo das dann
nicht. Ich erinnere mich an eins in Innsbruck, wo dir zwei Seiten gleichzeitig
gerissen. Das Beste war doch, das war, was war das? Something was wrong. Und das ist ja die Stelle, wo ich mit, glaube ich, noch auf eine Seite fünfter Bund und die andere Leerseite und die klingen dann beide gleich irgendwie. Ne? Das ist ein so ein Klang. Und ich fange so an und dann reißt eine Seite und ich denke, nein, da komme ich jetzt noch so halbwegs mit durch, aber ich spüre schon, wie das alles so, Und dann reißt die zweite Seite und ich denke, jetzt ist vorbei, jetzt kannst du noch so Krach machen. Und dann wusste ich aber, jetzt kommt gleich die letzte Strophe. Nee. Ja, also das wird ganz schrecklich klingen und so war es dann auch. Es klang ganz schrecklich und ich habe dann irgendwie versucht, eigentlich nicht zu spielen und Sven sang dann drüber, ich weiß nicht, es war beschämend, muss ich echt sagen. Also, ja, es hat mir so leid, dass das so verhunzt war da am Ende. Also, zwei Seiten, ja.
Also wer immer auf diese Weise, wie wir das gemacht haben, weil wir haben hinterher, das muss man auch mal sagen, das ist auch eine Frage der Ehre, nichts gepflegt. Wir haben nicht gesagt, naja, nee, gut, da hast du dich verspielt, dann lassen sie die Trompete nochmal aufnehmen oder lassen sie die Gitarre löschen oder was. Das haben wir nicht gemacht. Und das haben wir auch bei der Live im Tempodrom nicht gemacht und das ist richtig, weil dann geht nämlich der Zauber verloren. Es gibt jede Menge Live-Platten, muss ich mal so sagen, um die auch Kollegenschelte ruhig mal zu betreiben, die echt geleckt klingen. Du weißt ganz genau, das ist echt viel geschummelt. Das ist also ein bisschen so, wie der Wein wurde nicht im Weinberg, sondern im Keller gemacht.
Die meisten
so
ein bisschen, Live-Platten klingen wie Studioplatten heute.
Ja, das ist eben halt so. Und das Interessante aber hier ist, ja, wenn wir das nachher mal durchgehen, wird man feststellen, dass das auch sehr viel wie die Studioplatten klingt, weil wir nämlich letztendlich, also zumindest bei den Songs, wir haben letztendlich dann doch Songs genommen, die wir nicht so dekonstruiert hatten bei der Ballad of Jimmy and Johnny oder so. Weißt du, die wir eigentlich so mit den Mitteln live relativ stark, also dadurch, dass wir eine Band waren, die live die Sachen im Studio auch eingespielt hat, war das gar nicht so anders.
Ja, aber ich glaube, das ist es, was ich meinte mit der Auswahl, dass es also nicht nur die Fehler waren oder so oder Verstimmung oder so, sondern auch der Umstand, dass man merkte, diese Stücke sind überzeugend. Und als ich mir das gestern nochmal angehört habe, ich gemerkt, das ist eigentlich wie so raue, sehr raue Version von den Studioaufnahmen. Aber es passt und sitzt alles, weil man eigentlich genau weiß, was man macht und weil man das Stück auch in so einer Form arrangiert, gespielt hat, dass es live funktioniert. Und es ist ja letztendlich auch etwas, was wir später ja auch mal gemerkt haben. Es gibt Stücke, die im Studio gut funktionieren. Ne? Also A Ship is Passing war vorletztes Mal ein Thema. Und dann merkt man, man geht auf die Bühne, spielt es zwei, dreimal, merkt, ja, also fügt sich das nicht in der Form. Und diese Auswahl hier von Stücken, die funktionieren alle.
Ja, aber gibt es aber auch ein paar Stücke. Und da frage ich mich selber, ich weiß es nämlich nicht mehr. Es gibt ein paar Stücke, die müssen funktioniert haben, weil das waren die beliebtesten Stücke, auch die wir immer gespielt haben. Sowas wie Don't You Smile zum Beispiel, die nicht auf dieser Platte gelandet sind. War das jetzt, weil wir das Stück in dem Moment so ein bisschen outdated gehalten haben oder gedacht haben, naja, das passt nicht so gut zu den anderen? Oder war das, weil wir so schlechte Versionen gemacht haben? Ich glaube nämlich, dass Dave auch einmal mir ganz große Vorwürfe machte, dass wir bestimmte Songs so langsam spielen, so viel langsamer als auf der Platte. Wogegen ich mich gewehrt habe. Da habe ich gesagt, das finde ich jetzt. Ich war auch einer, nicht nur Veto, auch ich habe richtig Stunk gemacht, als er da wegen der Gitarrenstimmung auf die Bühne kam. Weil ist ja nicht so, dass wir das nicht gehört hätten. Also ist aber das Problem so, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt hier drei Minuten lang vor den Leuten meine Gitarre stimmen? Wir hatten ja nicht mal Stimmgeräte dafür. Also so eine Dinger, die man da auf dem Boden macht. So Stage-Tuner hatten wir ja gar nicht. Also das war im Grunde genommen der größte Fehler, dass wir keinen Backliner und nicht mal Stage-Tuner, ich jedenfalls nicht hatten. Ne? Das war glaube ich, ein Fehler.
Eine Punkband aus West-Berlin.
Also wir waren eine Punkband aus West-Berlin, aber hallo, ja. Aber da war er sich beschwert, ich glaube bei Don't You Smile, dass wir die so langsam spielen. Und da habe ich gesagt, das finde ich nicht richtig. Weil wir spielen die so, wie wir die jetzt in diesem Abend für richtig halten. Und wenn wir
dann eine gute Version gehabt hätten, hätten wir die wahrscheinlich auch genommen.
Das ist die Frage. Oder ob wir gesagt haben, naja, das passt dann nicht so gut zu den anderen. Ne? Weil das ist ja doch alles relativ flockig. Surabaya Johnny war jedenfalls super gelungen. Das ist mal klar. Also Surabaya Johnny ist, glaube ich, auch das ist ja das einzige Stück, was wir vorher noch nie aufgenommen hatten. Und das kam wahnsinnig gut an auf der Tournee. Ne?
Ja, Surabaya Johnny war dann auch das Stück, was wir, wo wir ein Video von gemacht haben. Ne?
Ja.
Und wo wir das große Glück hatten, dass wir zum einen die Aufnahmen von MC Lücke hatten aus dem Loft. So dann so schwarz-weiß-mäßig und mit Klinkmann Schneider, die uns da diese S-Bahn-Fahrten, die Bahnhöfe, also so eine Anmutung von Berlin der 20er Jahre irgendwie. Aber dann
das
doch
haben
dieses
die nicht, Konzert. Das haben die nicht gefilmt, Jakob. Das habe ich gefilmt.
Das hast du gefilmt. Ah, das war
an der Köpenicker Straße, am Kanal.
Also hast du es auch zusammengesetzt?
Nein, das haben die dann geschnitten.
Das haben die dann geschnitten. Ah, okay.
Ich habe das
mit, was hast du es mit Super 8?
Oder? Also ich hatte eine Super 8-Kamera. Ah, okay. Und ich hatte,
ja, super Idee.
Und weil wir ja diese Gigs im Osten gemacht hatten, hatte ich ja ohne Ende Ostmark. Damals gab es ja noch zwei Währungen, Ostmark und Westmark.
Orwo-Filme gekauft.
Und ich hatte, ja, und ich habe dann Orwo-Filme gekauft, diese Super 8 Schwarz-Weiß-Filme im Kaufhofzentrum, was heute das Galeria Kaufhof da am Alexanderplatz ist. Die hatten Orwo-Filme. Und die habe ich gekauft. Und damit habe ich das gedreht. Und das haben die dann abgetastet, da unten am Hermannplatz und so, und also auf Video. Und dann haben das Klinkmann Schneider zusammen mit dem von Michael Lücke aus Berlin zusammengeschnitten.
Ah, super.
Und okay. Das sind halt Originalbilder wie 1989, so dass so aussah, Oberwurmbrücke und so, ne?
Ja, und gleichzeitig hat es aber auch so einen Touch von 20ern, so, ja, ein bisschen. Ganz alt, ne? Aber dann ist wiederum das Loft da drin, das Konzert, also, es dieser, changiert sehr schön.
Ja, dieser, ne, körnige Schwarz.
Alles schön gruselig, ja, ja, herrlich.
Das ist schon geil. Ja, dann haben wir auch so viel so Zeitlupen und Zeitraffer Sachen gemacht und so, weil ich hatte gerade diese ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte, ich glaube von einem Freund von mir, der hieß Thomas Hartmann, der hatte die übrig gehabt und der war weggezogen und hatte mir die gegeben. Ja, das also war die Platte, haben wir also aufgenommen. Die Frage ist eigentlich, wo waren wir da überall? Wir haben auf jeden Fall einen Fotografen mitgenommen, Friedrich W. Windolf, das war ein Freund von uns, der hatte auch die Fotos gemacht, die Pressefotos und das Coverfoto von der Ballad of Jimmy and Johnny. Wir sagten, wenn wir alles aufnehmen bei der Tournee, dann nehmen wir auch von der ganzen Tournee Bilder, brauchen wir auch Bilder irgendwie, wie das da so aussah und so. Und da war Friedrich Windorf mit und da gab es eine Menge Bilder, von denen ich keine mehr habe oder ganz wenige.
Die Bilder, die wir haben, sind die vier, yeah, oder fünf, die wir hier auf dem Cover haben.
Yeah.
Und ansonsten muss ich sagen, ich habe eine Menge Bilder, aber ich habe auch keine Bilder.
Eine gute Geschichte gibt es zu Friedrich W. Windorf. Der hatte nämlich diesen kleinen Hund.
Waren es nicht zwei am Anfang?
Nee,
der hatte einen. Der hatte nur einen mitgenommen. Er hat zwei Hunde gehabt, so, aber einen hat er zu Hause.
Das war so ein Flusenpups. Was war das nochmal für eine Sorte?
Yorkshire Terrier?
Ja, genau. Der war dauernd krank und so. Aber er rauchte immer irgendwelche Spritzen und so ein Kram. Aber der war jedenfalls mit.
Epileptische Anfälle.
Der war Epileptiker. Und der war total irre, der Hund. Und dann haben wir in Salzburg gespielt. In Salzburg gespielt im Foyer. Vom Stadtkinosaal, was heute Republic heißt. Das hieß damals Stadtkinosaal. Und da hatten wir im Foyer davon gespielt für 300, 400 Leute. Da waren die Bühne drin aufgebaut. Und wir spielten. Und während wir spielten, kam plötzlich dieser Hund auf die Bühne und suchte sein Herrchen. Und lief vorne an Bühnen ran und guckte sich das Publikum an, die fuhr mir so hin und her und ich kriegte einen totalen Lachanfall und konnte nicht mehr weitersehen. Und diese Aufnahme gab es auch, da haben wir viel Spaß mit gehabt. Das war wirklich, der Hund war echt stark, ja. Gut, dann hatten wir die, da haben wir es auch zum Beispiel nicht als produziert von David Young, die Platte, sondern wir haben geschrieben, das war, glaube ich, auch Vetos Idee, produced by the Department of Crime, so dass alle Leute, die da mitgemacht haben, irgendwie dazugehört, ne, Credits bekommen haben. Und deshalb kamen eben dann Leitz, Clemens Schwabe und so weiter. Alles Leute, mit denen wir damals fest arbeiteten. Wir hatten von Anfang an.
Der Max war noch dabei von PAM. Der war.
Genau, der als Dave's, Thomas Moritz, als Recording Assistant.
Der eigentlich dort, ne? Thomas Moritz heißt, ja, den genau. Aber alle Max dann. Ja, so ist nun mal. So ist Max die Welt. Moritz.
Und den hatten wir die PA, ne?
Tourmanager Jochen PAM. Schwarz, ja? PA von PAM, genau.
Ja, PA von PAM.
Tourmanager Jochen Schwarz. Von Jens Kuhmann. Der ist geil. Der Jochen Schwarz war schon ein Bild von einem Tourmanager, oder? Ja. Jochen, gibt's deine, wo sind denn die Handtücher? Ja, musst du mal einen fragen.
Jochen, ich verstehe das nicht. Was ist denn das hier für ein komischer Deal? Warum ist er? Du, da musst du guck mal fragen.
Aber echt ein ganz, ganz netter, toller Kerl. Und
vor allem so viel Humor, ja, dass man ihm nie böse sein konnte. Nein, konnte. Und er hat ja auch mit vielen Sachen recht gehabt. Er konnte das einfach manche Sachen gar nicht beantworten. Oder ja, manche Sachen waren auch so, guck dich um, du wirst sie finden. Ja,
warum ja Mensch, so lächelt er so. Ja, Mensch, das ist eine gute Frage. Du.
Der war so staubtrocken, ne? So, ja, nordisch,
ey. Absolut. Aus Delmhorst. Aus Delmhorst.
Ach, weiß, deswegen.
1993 hatten wir im Sommer so einen Auftritt auf der Rennbahn in Nee, nicht Rand, 2004, bevor die Platte rauskam, bevor die Mittelpunkt der Welt rauskam mit Dylan Horst drauf, hatten wir Jochen Schwarz getroffen, als wir auf der Rennbahn in Bremen gespielt haben. Und ich sage, Mensch, Jochen, gut dich zu sehen. Der war da schon nicht mehr bei Koopmann. Gut dich zu sehen. Ich wollte dir noch erzählen, ich habe einen Song über Dylan Horst gemacht. Ja, sag ich, ja, du hoch, den kommt auch drin vor. Hoho, hat mir kein Wort geglaubt. Das war so geil. Da konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Ja, geil.
Genau. Und wir hatten zum ersten Mal Dirk Rudolf, ne, für das Cover-Design.
Dirk Rudolf, ja. Das war eine große Entdeckung.
Ja, und das war für uns auch, also muss man sagen, lebensrettend. Das, wir wollten, also so wollten wir ja nicht mehr weitermachen.
Ne? Ja, das, ja. Ja, wir haben dann im Grunde bei den letzten beiden Studioplatten, ne?
Ja.
Haben wir ja im Grunde genommen, nee, so nicht, ist nicht gut für uns gelaufen. Das, wir waren mit dem Battle of Jimmy und Johnny, das fanden wir nicht schön. Das Foto war auch, fanden wir auch nicht gut. Und ja, wisst ihr, was gerne mir, das, sowas passiert einem einfach, weil das auch alles so schnell gehen musste, oder? Ich meine, bei der, da hat man die Platte und dann musste ganz schnell Cover und man will ja eigentlich bloß Musik machen und dann muss man sich damit beschäftigen.
Und sobald dann kennt man halt jemanden,
ja.
Und dann, und
so, ich wollte gerade sagen, das ist
ja bei den anderen Sachen auch alle, ne, wenn wir, das kann man auch hier, Clemens, unser Lichtmann, ne, warum ist der mitgefahren? Das ist, weil Peter, der eigentlich Licht machen sollte, nicht nach Westdeutschland konnte, wegen irgendwelchen Problemen, die er da hatte. Und auch mit dem Ausweis war da irgendwas. Und dann ist halt Clemens eingesprungen. Und so haben sich ja in der damaligen Zeit auch die Beziehungen ergeben. Wer hat bei wem wie mitgemacht? Ja, ich kenne da jemanden, der und übrigens bla und so. Und das war's dann. Und nicht professionell getaktet und geplant. Und ich habe hier eine Auswahl an Grafikern, sondern ich kenne da jemanden. Oder ja,
so, weil wir auch kein Management hatten. Das muss man einfach mal sagen. Das ist für uns ein großes Problem gewesen. Wir hatten keinen Manager. Und wir wollten auch keinen, wenn man ehrlich ist. Wir waren auch nicht bereit dafür, irgendjemandem in irgendeiner Form die Kontrolle zu überlassen. Das wäre ein Job gewesen, den hätte niemand machen wollen damals.
Das war ein bisschen wie mit den Keyboards, ne? Dass wir da, wir hatten Vorbehalte, die,
ja, und der war dann der Einzige, der die spielen durfte. Ich praktisch. Und Kurt Dahlke. Und das sowas, was mit Management auch. Ich habe dann irgendwie mich um diesen Kram gekümmert. Ja. Und wie das so ist, irgendwann gibt man dann einfach auf. Dann sagt man dann so, ja, ist doch okay, ja, warum nicht? Weil man eigentlich natürlich überhaupt nicht dafür gebaut ist, sich ganz in alle Einzelheiten, man will das nicht, sich da in so grafische Sachen auch noch reinzubringen, weil wir waren ja nicht diese Art von Kunststudenten, die sowas zum Beispiel können. Also das muss man, wir waren ja wirklich nur so Musikfreaks, oder?
Deswegen waren ja diese Fotos wie auf der zweiten, das war dann noch einfach, ne?
Das war ein Glücksfall.
Foto, ja.
Das zweite Cover war einfach ein Glücksfall. Auch diese, dass ich zufällig bei Ruben Hanne dann dieses Search of the Young Soul Rebel einfach kopiert, das war ja nicht schlecht.
Das ist ein geiles Cover. Das erste Cover, also das Originalcover, erste. Also ich meine, wer das da draußen noch hat, ne, ist schon was wert in der Form, weil gibt's ja nur diese 800 Auflage. Danach hat man geguckt, dass man das auch anders gestaltet. Ne?
Ja, ja, gut, wobei ich heute denke, das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte man das Design von der ersten doch lassen sollen, ne? Von Frank Fenstermacher. Das war schon irgendwie geil. Aber ja, das war im Grunde genommen, Dirk Rudolf war der Erste, den haben wir kennengelernt, glaube ich, über Rufmusik. Saß in Bochum zusammen bei Rufmusik. Er machte für die viel und ist danach eine ganz große Nummer geworden.
Genau, ich habe jetzt eben auch nochmal geguckt, das lag ja auch daran, dass wir hatten mittlerweile für die Stücke hier, hatten wir 3 oder 4 Verlage, die Rechte an ihn haben. Und einer von denen war tatsächlich Ruf.
Ja, ja, die Christine Meierling kam ins Studio in Hamburg, als wir damals die Battle of Jimmy and Johnny mischten und sagte, sie findet das scheiße, dass nicht mehr für uns getan wird. Sie hätte jetzt die Musik, sich mal richtig mit beschäftigt, kann ja wohl nicht angehen. Sie würde gern das verlegen. Und da sind wir ja sowieso mit Warner Chappell zu Gange gewesen. Und dann hat sie gesagt, ich will jetzt hier Co-Verlegerin sein, weil dann tut mal überhaupt jemand was dafür. Die hat im Grunde auch so ein bisschen schon gemanagt. Und sie hat uns auch den Dirk empfohlen. Damals. Und das war eine gute Wahl, das ist ein schönes Cover und der hat auch noch dann die damals hinter Mond gemacht.
Alles, was er gemacht hat.
Und der hat die Weißes Papier gemacht und auch die schönen Rosen hat er auch gemacht und das sind eigentlich und am Sonntag im April hat er auch gemacht und das sind eigentlich alles prima
Cover. Sehr geschmackvoll, ja.
Kann man echt nicht, kann man nichts gegen sagen, ja. Und ist eine große Nummer geworden. Später Rammstein gemacht, Westernhagen, alles, was damals groß war, dann hat er irgendwie die Cover gemacht. Das ist der Rudolf, der starke Mann. Ja, und das war also auch das war der Beginn einer längeren Zusammenarbeit mit ihm. Und die Tournee, ja, die Tournee war eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Genf haben wir auch gespielt. Das kommt aber nur bei den Bonustracks raus. Und hier die Aufnahmen sind aus Bern, aus Dornbirn, Genf, Berlin, Innsbruck, Wien, Köln Und ja, genau. Und ich glaube aber, Surabaya, Johnny Nummer 5, ist zum Beispiel gar nicht, ist in Innsbruck aufgenommen worden.
Ja, also man sieht hier, also Berlin, Köln. Tja, und der Rest ist.
Es waren ja auch Österreich, gut, Bern ist Schweiz, dann Dornbirn. Bei Dornbirn hatten wir den Gig gemacht und da hatten wir eine Vorgruppe, und zwar Platzlinger. Hans Platz, Gummer und Peter Hollinger hatten zusammen so ein Jazz-Punk-Duo, so
richtig,
Punk-Jazz-Duo. Platzlinger. Ja. Und er war Hans Platz, Gummer. Der war ganz jung und ganz frech. Immer so, ja, und jetzt spielt er immer in so ein Läden hier und so. Da war ja unsere Vorgruppe, ne? Spielt er immer in solchen Läden hier, Spielboden Dornbirn, was ist das denn? Und wir so, ja, wieso, ist doch nicht so schlecht. Ja, nee, also fand ich auch nicht. Und das war ja so ein kleiner Laden, der war ganz oben, da musste man alles hochtragen und so, ne? Aber das war im Grunde genommen, war diese Tournee, komischerweise kann ich mich an die eigentliche Ballad of Jimmy and Johnny Tournee, die ja davor gewesen sein muss, gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an diese Live-Tournee erinnern.
Kenn ich. Ja, mir geht das genauso. Und ich habe auch geguckt, ich habe nichts gefunden dazu.
Kein Tourplan, gar nichts. Nee. Aber ich bin sicher, dass wir eine gemacht haben, weil wir haben ja das nur gemacht, um irgendwie auf Tour gehen zu können auch. Also das war ja auch wichtig. Platte, Tournee, das gehört ja unmittelbar zusammen. Und ja, wir haben das auch gemacht, um eine Platte rauszubringen, um ein bisschen Geld zu haben, um zu überbrücken eine Wartezeit.
Ja, ein bisschen, ne? Luft zu haben und nicht schon wieder.
Ja. Und dann.
Und diese Platte eben möglichst preiswert herzustellen, damit das ein Argument für die Plattenfirma ist, ne, dass die das auch machen.
Ja. Ja, genau. Das, weil wir gesagt haben, gut, das, guck mal, das kostet euch gar nichts und da könnt ihr das machen, weil die Plattenfirma würde unwillig. Also bei allen Heldengeschichten, die manche Leute, die an dieser Plattenfirma später über sich erzählt haben, wie sehr sie damals die Künstler gefördert hätten. Wir wissen, wer alles gedroppt wurde, und wir wissen, dass es am Ende immer so war, dass auch bei den, Indie-affinen A&R-Managern war das immer so, oder Produktmanager immer so, wenn der Chef sagte, was soll das denn, dann haben die sofort gesagt, nee, dann droppe ich den, kein Problem. Also das war so ein bisschen unser Ding.
Ist ja klar, das ist eine Firma, die ist gewinnorientiert, ne? Das ist nicht die Halsarmee, wenn da die Zahlen nicht mehr stimmen. Der guckt sich Gesamtzahlen an, irgendwie im Quartal, und dann sagt er, was denn hier?
Ja, wobei man darf eins nicht vergessen. Ne? Man darf eins nicht vergessen. Und das ist nämlich genau der Punkt gewesen, der damals auch eine Rolle spielte. Also was Tim Reller betrifft. Er hat uns immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Immer, er hat, was ich bei euch, und das kann ich gar nicht mehr und ich weiß nicht und so. Und später rechnest du dann mal nach und stellst fest, so billig, wie die Produktion waren.
Die haben Geld verloren.
Ja? Deswegen haben nie Geld verloren.
Nein, aber die haben kein Geld verloren.
Immer ein schlechtes Gewissen gemacht, ja. Immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Und das, und die Idee war nicht schlecht von Vito. Er hat gesagt, also pass auf, wir machen so ein Live-Album, dann kriegen die das billig, dann verdienen die was. Das hat sich ja auch jetzt nicht so brillant verkauft. Ich schätze auch mal so 8000 Mal.
Aber das 6, für die Produktionskosten ist das gutes Geld gewesen.
Das war okay, das hat ja kaum was gekostet. Wir hatten dann noch ein bisschen Gage verdient auf der Tournee. Und auf diese Weise kamen wir irgendwie übers Jahr, ohne neue Songs schreiben zu müssen, weil wir noch nicht wussten, was wir machen wollen.
Wir haben aber im gleichen Jahr auch noch mal ein paar Konzerte gespielt, nämlich im August und im September. Wir waren auf der Popcom in Köln, Hamburg in der Markthalle, in der Butch Cup, München im Nachtwerk, in Ulm auf so einem Festival und in Mainz, glaube ich, auf dem Open Ohr Festival. Haben wir da Ivan getroffen?
Das glaube ich auch. Und da haben wir auch Peter Schmidt wieder getroffen. Der war da
ja,
auch aufgetaucht. Unser erster Agent bei der Try to Be Mensch damals. Ja. Der war gerade aus Zypern wieder da oder so. Der hat uns gefahren. Der hat uns in so einem Bus gefahren, weiß ich noch. Ja, und das stimmt. Wir waren eigentlich schon gefragt. Also, es war nicht so, dass wir jetzt abgehängt waren. Aber es gab auch Leute, die sagten, naja, diese Band ist, die sich dann so raus, naja, die sind auch keine Neuigkeit mehr, diese Band und so. Die,
das stimmt. Ein
bisschen abgefragt. Also, es gab beide Elemente.
Aber ja, ich habe nochmal so Kritiken gelesen, auch aus der Zeit. Und da hieß es so, die haben ihren Zenit überschritten. Jetzt haben sie so eine Live-Platte gemacht. Da merkt man, das wiederholt sich jetzt. Da kommt eigentlich nichts mehr.
Und schon, ne?
Was eigentlich ein super Moment ist, um dann doch nochmal was zu machen.
Ja, aber interessant ist schon, dass wir natürlich auf eine interessante Weise, heute weiß man ja, dass wir danach die erste deutschsprachige Platte gemacht haben, dass wir in gewisser Hinsicht mit dieser Platte auf die englische Phase so einen Deckel drauf gemacht haben.
Absolut.
Ja. Und auf die 80er Jahre auch. Also wir haben einfach nochmal dokumentiert, ja, wie wir eigentlich so, Musik gemacht haben, wie wir damals gespielt haben, wie das klang.
Ja, und wir haben dieser Übergang auch zum Deutschen, also wir haben ja die Ballad of Jimmy and Johnny, Surabaya Johnny, ist ja als Promo-Vinyl-Single veröffentlicht worden. Und B-Seite war As Long As I Love You, live. Das heißt, wir haben zwei Singles rausgebracht, eine davon eine 12-Inch, die jeweils auf der einen Seite ein englischsprachiges Stück hatte und auf der B-Seite ein Stück von Brecht Weil oder nur Weil, also instrumental halt. Und das war mir auch vorher gar nicht so klar. Ich wusste immer, was die Bedeutung war von diesem Festival und alles. Aber dass wir auch Platten also rausgebracht haben, die das schon dokumentieren, aber nicht eigenes Material, sondern das Material von Brecht und Weil. Und da sich erproben im Grunde genommen.
Ja, geht das zusammen auf einer Platte, ja, genau, so ein Schwebezustand, ne, in dem man war. Das war wirklich toll. Also so ein Schwebezustand, was Leni die Doppelherrschaft nennt. Was, also wo sozusagen das ist bei so einer Revolution, wo das eine ist noch nicht richtig an der Macht und das andere ist noch nicht richtig weg. So ist es hier auch mit diesen Text- und Songschreibegeschichten. Gleichzeitig auch das Rantasten an die Möglichkeiten, wie man so eine Songs schreibt. Melodien, wie geht das?
Ne? Dann haben wir Sachen aus, die Brecht-Weil-Sachen haben wir alle integriert ins Programm, ne? Haben die, was wir ja vorhin auch schon sagtest, hatten, haben immer, ja. Manche Sachen sind ja lange auch geblieben, also Surabaya Johnny bis heute, ist ein Stück, was wir bis heute spielen. Wann waren wir jetzt nochmal bei dem Brecht-Festival? Wann war es vor 3 Jahren, 4 Jahren? Sind ja irgendwann nochmal zurückgekommen, als wir in Augsburg gespielt haben.
Stimmt, in Augsburg
ja, gab es so ein Brecht-Festival. Da haben wir nochmal ausgegraben sogar. Also wir sind irgendwie auch immer wieder darauf zurückgekommen. Ja, aber das ist eine eigenartige Zeit gewesen, ne? Also wir haben sehr, sehr viele Sachen gemacht, wir haben ganz viel gespielt und wir haben uns letztendlich doch ausprobiert auf ganz vielen Ebenen.
Ja, das, also auch dieses Video zum Beispiel, das war das erste Video, fand ich, was wirklich so ein Element of Crime Video war. Was nicht die Idee von anderen war, sondern irgendwie die Idee von uns. Unsere Sicht auf diese Musik. Obwohl, das war jetzt zu Surabaya, Johnny und Gulli. Und wir hatten da jetzt von dem Michael Lücke was und von mir was und so. Aber dass man das so kombinierte. Und dann sagten alle so, ja, geiles Video, ist irgendwie toll. Weil das hatte was sehr Artifizielles. Es wurde nicht geschauspielert in dem Video, was ich sehr wichtig finde. Also Element of Crime und Schauspielern, nee. Also wir wollten nie Kurzfilme drehen. Wir wollten nie unsere Filme, unsere Songs verfilmen, oder? Ja,
das haben wir aber vorher immer gemacht, ne? Weil wir es auch nicht besser, es war auch etwas, was wir nicht so wirklich wussten oder besser wussten. Ne? Ja. Und letztendlich der Umstand, und ich wusste das gar nicht, aber der Umstand, dass du das gefilmt hast, war im Grunde genommen der Schritt, raus aus diesem, stellt euch mal dahin, Tür auf, Tür zu, links rein, rechts raus. Das war im Grunde genommen beendet damit.
Ja, es gab noch mal so schluckaufartig, kam das später noch mal wieder. Da kommen wir dann später zu. Bei die schönen Rosen.
Bei der damals hinter Mond haben wir das zum Beispiel wesentlich cleverer und schöner gemacht. Angelehnt letztendlich in der Ästhetik.
Ja, genau. Wenn man überhaupt drin vorkommt, dann als das machen, was wir eben tun, nämlich Musik. Und nicht zu versuchen, einen Kurzfilm zu drehen. Was am extremsten gemacht wurde bei dem Lied The Ballad of Jimmy and Johnny.
Ja, richtig, mit Maske und allem.
Da gibt es mit Maske und allem, ich auch noch vom Grading her sehr bunt. Ich habe da so ganz rote Lippen, rauche eine Zigarre, habe einen Zylinder auf und einen Leierkasten. Also ich habe mich nicht sehr, die Idee war natürlich ehrenhaft und warum soll man das nicht machen? Das wurde uns ja vorher auch gesagt, dass man das so machen will. Aber mir hat es tatsächlich, ich habe dann gedacht, nee, das wird bei uns niemals der Weg sein. Ja, ich war eben aber auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, was Musikvideos betrifft, bin ich nicht sehr geflasht. Ich habe Musikvideos immer eigentlich im Kern, insgeheim, für ein Irrtum gehalten. Das war das große Ding der 80er und dann vor allem der 90er Jahre, wo das dann richtig explodierte mit den Musikvideos. Ne,
von ja, wegen der Formate in der Glotze und so, eine MTV und
wie. Ja, die wurde ja übermenschliche Bedeutung, kriegte das ja plötzlich, das Musikvideo. Das war ja wichtiger als alles andere, ja.
Ja, weil da das Publikum saß, ne? Die Einschaltquoten, ne? Leute wollten das gucken und so. Also ich mochte Musikvideos, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für uns, ich war froh, dass wir irgendwann eine Form gefunden haben, die es für alle einfacher macht, wo man sich nicht so wahnsinnig anstrengen muss und die Anstrengung nicht mal belohnt wird, weil man sich das am Schluss anguckt und sagt, Mann, ich sehe doch, wie anstrengend das ist. Ja.
Naja, mein größtes Problem war immer, dass man mit Musikvideos den Leuten natürlich die Bilder, die bei ihnen selber im Kopf entstehen, beim kaputt Hören eines Liedes, kaputt macht. Ja. Man macht sie kaputt. Ja. Ich habe Lieder gehabt, die mochte ich eigentlich gern, dann habe ich das Video gesehen, dann mochte ich die nicht mehr, weil ich die Bilder so doof fand, die haben mir nicht gefallen. Und dann ist das ganze Lied kaputt. Mhm. Und eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Warum soll ich mir das angucken? Ja, also dass man im Grunde genommen dem eigenen Produkt als Musiker und als Musikindustrie auch nicht mehr vertraut, sondern bloß weil es marketingmäßig funktioniert, ja, plötzlich umschwenkt und dadurch natürlich auch das ganze Albumgeschäft auch sich verändert. Letztendlich geht es dann darum, nicht mehr darum, wie ist das ganze Album, wie hängt das zusammen, kaufe ich mir so ein Album? Nein, es geht um diesen einen Track und der hat dieses flashy Video und das läuft dann bei, aber das kam später eigentlich. Viva und MTV kam eigentlich in ihrer richtigen Bedeutung erst später.
Genau.
Aber das war auch schon eine Übergangszeit, also wo wir dann aber gleichzeitig eigentlich hier auf dem richtigen Weg waren, wie ich fand, aber das den später auch gern mal wieder verlassen haben, also mit was Videos betrifft. Das war so eine ganz irre Zeit. Ja.
Also wenn wir im August 90 nach der Veröffentlichung von Crime Pace diese Konzerte noch gespielt haben, die Popcorn und die Batschka ab und in Mainz und so weiter und im Frühjahr 91 schon mit den Aufnahmen begonnen haben, zu damals Hintermond, dann müssen wir in der Zeit im Grunde genommen auch schon komponiert haben. Wir müssen ja schon im Übungsraum gesessen haben, in der Forster Straße und
ja, aber das war so, als wir anfingen im Studio mit der für die damals in der Mond, das kann ich jetzt schon mal sagen, hatte ich noch kaum Texte. Hatte ich irgendwie nur von 4 oder 5 Liedern Texte und die habe ich alle in dem im zweiten und dritten Monat des Jahres endlich erst angefangen zu schreiben. Wir hatten musikalische Ideen ohne Ende, aber die Texte habe ich erst da angefangen zu machen. Und das war, das gab's ganz große, aber da kommen wir beim nächsten Mal, bei der damals hinter Mond dazu. Wichtig aber hier ist noch eins, wir hatten eine Einladung nach Israel. Wir hatten eine Einladung nach Israel zu spielen von 2 Privatleuten, die das unbedingt machen wollten und wo das Goethe-Institut Israel auf keinen Fall Geld geben wollte, dass wir da hinkommen. Da war nämlich, kündete sich gerade, ich weiß nicht mehr genau, wann Kuwait besetzt wurde durch den Irak, da kündigte sich der erste Irakkrieg an. Und das Ultimatum an Saddam Hussein damals durch die US-Regierung und durch die UN oder durch die Koalition gegen ihn lief ab am 15.01.1991. Ja? Und für den 15.01.1991 waren wir eigentlich gebucht für ein Konzert in Tel Aviv. Und ein paar Wochen vorher rief der Laurent mich an, irgendwie 2, 3 Wochen vorher, und sagte, du, bei aller Liebe,
da ist was dazwischen.
Wir werden an dem Tag andere Sorgen haben. Wir werden das verschieben müssen. Und so ist das dann weiter in das Jahr 91 verschoben worden, nämlich auf die Zeit nach der Aufnahme von der damals hinter Mond. Aber der Kontakt war im Sommer 1990 zustande gekommen. Auch das fällt in diese Zeit.
Mhm. Extrem aktive Zeit, was wir alles gemacht haben da, das ist Wahnsinn.
Wahnsinnig viel gemacht, wenig rausgebracht, also wenn man sich's überlegt. Also das, wie gesagt, diese Platte, wenn ich noch eins sagen darf, was mir auffällt, was meine Performance betrifft in dieser Platte, hier sieht man ein bisschen, dass ich live noch mal mehr als auf Platte damals ohnehin schon so agiert habe. Also im Singen wahnsinnig viel gedeutet habe. Also das ist sozusagen so Overacting, sagt der Engländer dazu. Ob es over ist, weiß ich nicht. Das ist ein Stilmittel. Und ich habe damals noch, also ein bisschen wie Kung Fu, wie in den Kung Fu Filmen manchmal geschauspielert wird. Ja, also so, ne? Also diese Art von
das war jetzt aber viel.
Von Acting hatte ich da so ein bisschen am Start. Und das hört man hier ein bisschen. Und ich glaube, manche Versionen haben wir auch deshalb nicht genommen, weil mir das da schon zu viel wurde. Gut, ich habe da ein bisschen auch gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut tut, wenn man immer das so überausdeutet, weißt du, so sendungsbewusst.
Aber Sven, besser beim Hören muss ich sagen, das, was du gerade beschrieben hast, gilt eigentlich für alle Instrumente, weil es musste immer 110% sein.
Ja, ja, genau.
Die Gitarre musste immer Vollgas sein. Sie konnte, also selbst wenn dann das Solo vorbei war, dann kam die Strophe, dann musste mit einer Attitüde gespielt werden, die ganze Zeit sagt, hier, bin da. Die Snare, die musste richtig, wenn die nicht richtig...
Aber so ist ein schöner, voller Sound entstanden, den immer nur 4 Leute gemacht haben. Also ich war total überrascht, als ich die Platte nochmal durchgehört habe, gestern, wie kompakt und wie dick und wie klasse das irgendwie ist.
Das stimmt, das ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es auch nichts zu mäkeln. Nichtsdestotrotz merkt man halt so eine, und mal positiv zu sagen, so eine Selbstbehauptung auch, ne? Ja. Dass man sagt, hier stehe ich nun, ich mach das jetzt, ich gebe alles und so klingt das, ne? Aber sagen wir mal, man würde das heute ganz sicher, also ist ja nicht umsonst, dass man irgendwann, vor allen Dingen auch mit der deutschsprachigen Platte danach, eine Form gefunden hat, wie man sich der Musik auch nochmal anders annähern kann, auch im Live-Spiel.
Wie man Teil von was Größerem sein kann, als einzelner Musiker
gewesen. Ja, genau.
Das kam später.
Ja, das ist...
Ja, aber, das kam mit der...
Wir hatten hier auch, wofür wir aber auch bekannt waren und was auf dieser Platte wenig ist, außer vielleicht bei Moonlight und eben bei diesem einen Bonustrack 405, ist das, was wir ja auch live konnten, was ganz selten gab, sehr still sein, sehr leise und sich uns äußerst zurücknehmen. Dabei auch trotzdem, wie du sagst, Jakob, jeder versucht so präsent wie möglich zu sein, aber trotzdem, überhaupt auch, es kam ja oft auch, weil ich drum gebeten hatte, weil ich als Sänger manchmal auch gar nicht durchdrang oder so mit den Monitoren, die wir hatten, so, dass man sich so wahnsinnig zurücknimmt und unglaublich leise wird. Don't You Smile war so ein Lied zum Beispiel und das ist nicht auf der Platte. Ich frage mich immer noch, ob es nicht vielleicht deshalb war, weil wir das so sehr gemacht haben. Auch so langsam, wir haben das ja viel langsamer als auf der Platte gespielt live damals, das weiß ich noch. So viel langsamer, da kam Dave damals zu mir und sagte, das sollt ihr nicht mal so langsam spielen, so, dass wir das deshalb nicht raufgenommen haben. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte ich ganz gerne mal dokumentiert, wie wir manchmal auch so live gespielt haben, dass man immer dachte, jeden Moment bricht das zusammen. So wie so ein Fahrrad, was so langsam fährt, das gleich fällt's um. Ja? Macht schon Schlangenlinien und so. Ja? Also das hatten wir auch und das fehlt hier ein bisschen. Aber du hast recht, als Live-Platte, als Platte zum Durchhören ist das natürlich brillant, weil das dieses Dance-Ding hat mit vier Leuten, ohne dass du das Gefühl hast, die schlagen sich gegenseitig tot. Da sieht man auch mal, wie gut die Arrangements eigentlich waren. Genau. Obwohl wir so eine Dödel waren, die keinen Backliner hatten und die bestimmte Gitarren. Und durch dieses harte Spielen zum Beispiel auch eben dauernd Saiten zerrissen. Ne? Das ist schon, das und bei Moonlight merkt man dann, was auch noch geht. Also dieses total Zurückgenommene, ne? Wo es dann laut und leise wird, das haben wir eigentlich auch ganz schön gemacht. Und bei Surabaya, Johnny, durch das Arrangement, ne? Dadurch, dass du eben diese mit den Q-Tips, wie das der Jirka von Les Soldats Connu immer nannte, also mit diesen großen Puscheln da, diese Toms spielst und so, ne? Und Jakob nur diese einstimmige Gitarrensache, was eben auch so eine Sache ist, die wir genuin wirklich für unsere Zwecke entwickelt haben. Was ich muss immer mal sagen, also wenn man auf der Spur, dem eigenen Stil auf der Spur ist, wie der entstanden ist, das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, ja.
Noch eine andere Herausforderung, finde ich, war, dass wir genau in dem gleichen Jahr 1990 auch angefangen haben, zum ersten Mal auf größeren Bühnen zu spielen, nämlich am 16. April in der Philipshalle in Düsseldorf beim WDR1 Rockpalast zum ersten Mal auf einer großen Bühne gespielt.
Das war geil, ja, das war, und zwar war das mit New Model Army zusammen.
Richtig.
Aber wir hatten vorher auch schon mal zum Beispiel Bizarre Festival hatten wir auch gemacht.
Ah, in Berlin.
Aber auch auf der Lorelei, glaube ich, haben wir auch Bizarre gemacht mit den Ramones mit zusammen. Den
Richt, genau.
Wo wir die Ramones im Wohnwagen gegenüber hatten. Das war geil, oder? Siehst du da so vor deinem Wohnwagen kommt plötzlich gegenüber, kommt Didi irgendwie aus dem Wohnwagen. Das war
schon tatsächlich. Wo ist Sina? Sina ist weg.
Genau.
Drüben bei Didi auf dem Schoß und der macht mit ihr Hoppe Hoppe Reiter.
Ja, ein Kind, was alle Popstars kennengelernt hat. Ja, das war schon stark. Also aber das stimmt ja, wir fingen an, auch so rumgereicht zu werden. Also wir gingen auf Festivals, also Open Ohr Mainz zum Beispiel durch ein sehr renommiertes Festival, so ein traditionelles. Und eigentlich lief die Sache gut. Es war nicht so, dass wir hätten sagen müssen, wir müssen jetzt für unseren Ruhm oder so das mit den deutschsprachigen Platten machen, damit wir nicht eingehen, sondern man hätte das auch weitertreiben können. So wie es ja andere Bands, I'm Walking on the Water, Poems for Lila, Leute, die ich manchmal so nenne, weil mir die gerade einfallen, das einfach auch weitergemacht haben und auch durchaus mit Erfolg, ja.
Klar, die gab es ja in der Zeit auch alle noch. Jeremy Days
und so. Man wird auch sehen, wenn wir beim nächsten Mal dann über die damals in der Mond sprechen, dass bloß weil wir das auf Deutsch gemacht haben, ist noch lange nicht durch die Decke ging. Ne? So war es ja auch nicht. Das hat ja auch seine Zeit gebraucht. Aber dazu dann ein andermal. Fällt jemand noch was ein?
Madonna ist genannt worden, mehrere Male.
Was, glaube ich, ganz gut war, dass wir das im Februar aufgenommen haben und im August rausgebracht haben. Dadurch war der ganze Sommer irgendwie so frei. Und man hatte auch das Frühjahr und man hatte schon mal neue Songideen und so. Man hat eben auch diesen ganzen anderen Kram gemacht und so. Das war, glaube ich, eine gute Sache. Ist eben in den Osten gefahren, hat da gespielt und so. Also alle möglichen Konzerte und das war dadurch auch, also vom Timing her, die ganze Idee war gut. Die Idee von Veto war gut, dass wir das gemacht haben. Ich würde es heute vermissen, wenn wir es nicht gemacht hätten.
Ja, überhaupt auch die ganze Bandbreite mit diesem Festival de la Bâtie und diesem Dings hier und da. Also die Bandbreite hat sich enorm vergrößert. wir waren wahnsinnig aktiv und haben angefangen, auch gleichzeitig auf diesen größeren Bühnen zu spielen. Es war was los. Auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten, es läuft sich gerade irgendwie tot. Aber
das Interessante ist ja, dass im Rückblick man immer den Eindruck hat, das hat sich alles natürlich gefügt. Also die ganzen Zutaten, dass wir solche Singles rausgebracht haben, dass wir da eingeladen worden sind, dass wir eine Live-Platte gemacht haben. Im Moment selber ist es natürlich komplett anders. Da sagt man, oh, ich habe nicht schon wieder jetzt komponiert, komm, lass einfach live, da gibt auch ein bisschen Geld, wir spielen ein bisschen mehr, komm, das ist billiger, das geht auch irgendwie. Guck mal, wir haben hier eine Einladung, ja, machen wir, komm, mal gucken, wie das geht. Also das sind ja alles so auch Ad-Hoc-Entscheidungen, man nimmt, was so kommt. Ne? Und dann guckt man zurück und denkt so, ja, aber da hat sich's doch entschieden, da ist das alles so wie geplant im Grunde genommen. Da war ja nichts geplant, Sachen haben sich einfach ergeben. Ja.
Das war, entschieden hat sich nämlich eigentlich nichts. Ne? Also, was aber dann tatsächlich passierte, war auch wegen des nicht so prickelnden jetzt Erfolgs dieser Platte, der aber auch nicht schlecht war oder so, war es aber so, dass das eben dann doch auch von der Plattenfirma der Druck größer wurde. Und das, was wir sowieso wollten, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, was wir sowieso wollten, wahrscheinlich insgeheim, da hast du nämlich, Richard, ganz recht. Weil wir wussten, dass das anliegt irgendwie, das Ding, die nächste Platte auf Deutsch zu machen, wurde uns erleichtert, die Entscheidung, indem der Typ von der Plattenfirma sagte, wenn ihr noch eine Platte machen wollt, solltet ihr die mal lieber auf Deutsch machen.
Der Typ war Tim Renner, ne?
Ja, genau. Der hat dann immer so seine Idee, aber stimmt natürlich nicht. Also die Idee war natürlich von uns, aber der sagte dann so, ja, aber dann sonst machen wir das sowieso nicht mehr und so, was ja auch irgendwie so eine blöde Nummer ist, ja. Aber im Grunde genommen waren wir uns damals einig und das fand ich auch gut. Also hätte auch anders kommen können, hätte auch sagen können, nee, jetzt haben wir gerade angefangen, euch hier aufzubauen und ihr dreht jetzt plötzlich um 90 Grad den Kurs bei. Das geht nicht. Sondern der war da sehr für aufgeschlossen, der kam sowieso aus der Ecke, da kam ja aus der ganzen Andreas-Dorau-Ecke und so weiter und war sowieso eigentlich auf deutschsprachige Musik gut zu sprechen, hatte zwar seine größten Erfolge mit den Jeremy Days und so gemacht, aber die war ja auf Englisch, die es auch noch gab, die auch da damals noch schwer aktiv waren und so. Und insofern war er dann, hatte dann ein offenes Bewusstsein für, das fand ich auch gut. Ja, das war auch, die Zusammenarbeit fing dann auch langsam an, also Veto hatte sich auch langsam mit ihm irgendwie ganz besser verstanden, glaube ich, also auch über diese Aktion und wir taumelten da so ein neues Jahrzehnt rein, mal sehen, was kommt. Ja.
Okay, gut.
Und was kommt bei der nächsten Folge, bei Folge 6 dieses Podcasts, wird es dann um die erste deutschsprachige Platte gehen, um die damals hinter Mond.
Genau, um die Konzerte.
Die gleich im nächsten Jahr rauskam.
Die dann im nächsten Jahr rauskam.
Die Konzerte in Israel.
Konzerte in Israel, solche Sachen. Das wird sehr interessant. Und bis dahin würde ich sagen wir am besten einfach mal auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.